Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 1 bis 11 und möchte es euch gerne vorlesen, was da steht. Oder wenn Sie möchten, gerne auch eine App. Also App, das ist das, was man so auf dem Nattel hat. Und dann kann man in der Bibel nachschauen, was da steht. Ich lese das aus der Schlachterübersetzung. 6 Tage vor Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten Jesus dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, kostbaren Nardenöls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Eine etwas mehrschichtige Sache, die hier passiert. Und deswegen möchte ich das, was da passiert, ein bisschen auseinanderziehen, um das für uns mal ein Stück aufzuschlüsseln. Zunächst mal herrscht einfach eine große Dankbarkeit von den drei Geschwistern, von Maria, von Martha und von Lazarus. Es passiert ja auch nicht alle Tage, dass jemand von den Toten wieder zurückkommt, dass also jemand schon 3 Tage im Grab liegt, bei Temperaturen, wie wir sie im Moment haben oder noch mehr. Und da beginnt nun jemand, der nimmer lebt, also ein lebloser Körper, der beginnt nun wahnsinnig zu riechen. Und deswegen werden Beerdigungen im arabischen Raum auch etwas schneller durchgezogen oder wurden durchgezogen, wie bei uns heute. Und so kam es, dass der Lazarus bereits in seinem Grab war, also so gehauen hinein in einen Stein und ihn Jesus dort nach 3 Tagen wieder rausgeholt hat, indem er einfach zu ihm sprach und einfach zu ihm sagte, dass er kommen soll. Und das ist das erste Interessante für mich, wo ich euch einfach zeigen möchte. Also Jesus spricht. Und wenn Jesus spricht, dann passiert was. Also Jesus spricht und seine Worte, ist ja nichts anderes, wie dass er Worte spricht, seine Worte werden zu Taten. Das ist hier passiert. Jesus hat nichts anderes gemacht, wie dass er seine machtvollen Worte ausgesprochen hat und Lazarus lebte. Deshalb sind die Worte, die unser dreieiniger, lebendiger und heiliger Gott spricht, nicht einfach nur dahergesprochene Worte, sondern es ist mehr. Aus Worte werden Taten. Wenn wir ganz am Anfang ins Johannesevangelium reinschauen, dann heißt es ja, das Wort wurde Fleisch. Das heißt, diese Worte sind nicht verhallt, sondern Gottes Worte selber sind zu dem geworden, was er gesagt hat, nämlich sein Sohn ist gekommen. Nicht irgendein Sohn, nicht irgendein Gott, sondern der heilige, lebendige und dreieinige Gott ist Mensch geworden und ist zu uns gekommen. Und diese Machtdemonstration gegenüber dem Tod, dass der Tod durch Jesus seine Macht verloren hat, dass Menschen nicht ewig im Tod sind, diese Macht zeigt uns Gott nicht nur an Lazarus, aber auch an Lazarus, seinem Freund. Und es strahlt weithin. Das heißt, die Menschen, die das nun gesehen und erlebt haben, die haben gesagt, diesem Mann, Jesus, und ich würde sagen, es ist nicht nur ein Mann, es ist Gott selber. Diesem dreieinigen, lebendigen und heiligen Gott, dem können wir wirklich vertrauen. Die Worte, die die damaligen Schriftgelehrten, Theologen gesagt haben, das waren Worte zur Einhaltung von irgendwelchen Geboten, Gesetzen, Richtlinien, die sie selber aufgestellt haben oder die sie in der Bibel gelesen haben und wo sie wollten, dass es die Menschen einhalten. Nun ist Religion genau dies. Religion ist, wir halten Riten, Gesetze ein. Und wehe, wir überschreiten sie, dann kommen die Hüter des Gesetzes und zeigen ganz genau, wo wir übertreten haben. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann macht es kein anderer als der Satan selber, der uns zum einen verführt und zum anderen ganz genau aufpasst, was wir machen oder was wir nicht machen, was wir einhalten oder nicht einhalten. Er ist zugleich der Ankläger und zugleich der, der uns verdammt. Und das ist Religion, dass wir einfach nur Gebote einhalten. Wenn wir Jesus beobachten, dann hat er ein Evangelium, dann hat er einen Glaube, eine Beziehung gebracht. Ihm war es nicht in erster Linie wichtig, uns Menschen zu überführen, da wo wir Schlechtes tun. Ihm war es in erster Linie wichtig, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass eine Beziehung zu ihm entsteht. Und das erklärt auch am Anfang, warum er gerne mit ihnen gefeiert hat. Weil der Lazarus lebendig war und weil das ein Fest war. Erinnert ihr euch, wo wir uns die letzten Monate das schon mal angeschaut haben und überlegt haben, was lohnt sich denn zu feiern? Ich würde sagen, sowas lohnt sich auf jeden Fall. Und es lohnt sich noch viel mehr zu feiern. Deswegen ein kleiner Werbebanner, den ich jetzt zwischendurch reinbringe. Wir haben ja heute den ersten Sonntag im Monat. Auch heute gibt es was zu feiern in unserer Gemeinde. Wir haben ja Gemeindemittagessen. Also nicht einfach nach Hause gehen, sondern da bleiben. Wir dürfen, ja Gott möchte, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und auch, dass wir feiern können, dass wir uns einander erzählen können, was Gott Großes in unserem Leben getan hat. Nun tritt eine weitere Person auf. Die Martha, die war so richtig am Kochen und am Brödeln und am Grillen und am Machen, am Kartoffelschälen, weiß ich nicht, ob sie damals schon gab. Jedenfalls, die war so richtig eingespannt in der Küche. Und die, die jetzt auftritt, ist die Schwester von Lazarus, nämlich die Maria. Und die sieht nun Jesus und die erlebt nun genauso wie alle anderen auch, dass ihr Bruder lebt. Und noch mehr, sie sieht in einem Bild, was Jesus passieren wird. Und auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, steht so nicht da, macht sie das vielleicht ein Stück traurig. Und auf der anderen Seite, das steht da, salbt sie ihn. Das heißt, jemand, der gesalbt wird für den Tod, wird bereit gemacht für das, was zukünftig auf ihn zukommt. Und das, was Jesus für uns zukünftig gemacht hat, das ist ja nun nichts Geringeres, als dass er eine Brücke, nämlich dass er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Also, dass das Kreuz eine Brücke für unser Leben ist. Und dafür hat die Maria den Herrn Jesus gesalbt. Sie hat ihr teuerstes Öl genommen und hat ihn damit gewürdigt und auch von Gottes Willen aus dazu bereit gemacht. Und das hat ihr diese Dankbarkeit, dieser Ausdruck, das hat ihr was gekostet. Genauer gesagt, wird von 300 Denare geschrieben. Ein Denar war ein Tageslohn. In unseren Breitengraden Österreich, Schweiz, Deutschland sagt man ungefähr, man arbeitet so mit Urlaub, freien Tagen, Wochenende, man arbeitet ungefähr 210 Tage. So ganz grob, so arbeiten wir. Manche arbeiten mehr, manche arbeiten weniger. Wir merken, das ist ein Jahreseinkommen. Ich weiß nicht, ob du dein Jahreseinkommen im Moment gerade im Kopf hast. Ich habe es nicht, aber ich kann es so ungefähr abschätzen. Und ich würde mal sagen, so ein Durchschnittsbürger würde vielleicht so 60.000 Schweizer Franken im Jahr verdienen. So ganz grob Durchschnittsbürger. Nicht einer, der jetzt so richtig, aber schreiben wir mal die Zahl auf. Das heißt, die Maria hatte von ihren Eltern, haben alle Mädels, wenn's, oder alle jungen Frauen, wenn es irgendwie ging, haben die ein besonderes Öl bekommen. Ein Öl, das dazu eigentlich da war, um sich, ich sage mal, hübsch zu machen für den Mann, um da einfach einen guten Duft zu haben. Ein teures Öl, ein richtig teures Öl. Also kein Billigparfum aus dem Supermarkt, das deutlich unter 10 Franken liegt, sondern wo richtig gut ist. Vor vielen Jahren, vor einigen Jahren, war ich in Südfrankreich und da wächst ja Lavendel wie bei uns der Weizen und die destillerieren den ja und machen daraus die unterschiedlichsten Sachen. Und das Original dort unten, das ist richtig, richtig gut. Manches, was bei uns dann ankommt, ist nicht mehr ganz so gut. Aber dort unten, die guten Sachen, die sind richtig gut und die kosten auch richtig. Die riechen aber auch richtig, also die duften. Und da kann man schon ein kleines Vermögen dafür ausgeben. Und der Maria, das will ich damit zeigen, der Maria war das, was Jesus für sie noch tun wird und was Jesus schon getan hat, mindestens so ein teures Öl wert. So ein richtig teures Öl war das ihr wert, dass sie Jesus salbt. Und ich habe mich gefragt, weshalb macht sie das? Ist es Dankbarkeit? Ist es Pflichtbewusstsein? Ich denke, es ist mindestens Dankbarkeit. Ich würde sagen, für mich, es ist eine Stufe mehr. Es ist diese dankbare Liebe, die sie Jesus gegenüber hat. Es ist nicht diese Liebe, wie wir sie in der Werbung oder in irgendwelchen Filmen gezeigt bekommen, sondern es ist diese Liebe Gott gegenüber und von Gott geschenkt. Nämlich es ist diese verbundene Liebe. Diese Liebe, die Gott in einen Menschen hineinlegt, hineinfließen lässt, hineinströmen lässt und er so aus Dankbarkeit etwas macht, aus liebender Dankbarkeit etwas macht, was er sonst nie machen würde. Weil die Maria Jesus mehr gern hat als sonst irgendwas. Deswegen hat sie ihr Äußerstes gegeben, ihr Wichtigstes, was ihr in dem Moment wichtig war, und sie hat ihn gesalbt für den Tod und darüber hinaus. Sie hat ihn bereit gemacht. Sie hat ihm das gegeben, was ihm wirklich gebührt und dient. Ganz wichtig. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn uns Jesus anspricht, was sind wir bereit, für ihn einzusetzen? Aus Liebe, aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat, dass er für uns gestorben, auferstanden und uns alle Schuld vergeben hat, dass wir sie ihm geben können. Wir können unsere Schuld einfach bei ihm abladen. Die Maria hat verstanden, was Jesus für sie getan hat, dass er gestorben und auferstanden ist für sie. Judas, jetzt kommen wir zum dritten Teil oder zum nächsten Teil dessen, was da passiert. Judas hat einen anderen Blick gehabt. Judas hat seinen Beutel gesehen. Und zwar nicht den Beutel, wie man vielleicht irgendwelche Sachen transportiert, seine Papiertaschentücher oder seine neuen Socken oder irgendwelche Nadel und Faden, um die Schuhe wieder zu flicken. Nee, in diesem Beutel, man könnte ihn auch Klingelbeutel nennen, da hatte er das Geld drin. Und Johannes beschreibt ihn als einen Dieb. So beschreibt er ihn in diesem Text. Ich finde es eine harte Aussage über jemand, wenn man keine Beweise hat. Von daher gehe ich davon aus, dass Johannes Beweise hatte, dass Judas immer und immer wieder Geld hinterzogen hat. Und für mich spannend, also ich würde sagen, hätten wir, ganz wichtig, das ist der Konjunktiv, gell? Hätten wir einen Kassierer bei uns in der Gemeinde, der sich immer wieder vergreifen würde an der Kasse, würde ich sagen, du darfst gerne hier bleiben, aber die Kasse geben wir jemand, der treuer ist. Das wäre so mein Blick für das. Ich würde ihn nicht entfernen aus der Gemeinde, aber ich würde sagen, du, das ist, glaube ich, nicht dein Ding, das verführt dich zu sehr. Lass das jemand anders machen. Und Jesus lässt über 3 Jahre hinweg diesen Judas die Kasse führen. Obwohl er das Geld veruntreut. Also Johannes beschreibt ja, obwohl er ein Dieb ist. Er schreibt es ja so in seinem Evangelium, Judas war ein Dieb. Der hat sich daran bedient, an der Kasse. Und Jesus hat es gewusst. Deswegen kommt er ja auch mit diesem Beispiel und sagt, hey, die Armen habt ihr immer. Also das ist keine Abwertung gegenüber den Armen, sondern er stellt die Wichtigkeit, was Maria hier macht, heraus. Er hebt die Hand und sagt, hallo, die Maria, die macht hier was super Tolles. Die salbt mich für den schweren Weg, den ich zu gehen habe. Die hat einen Blick, der dir, Judas, noch fehlt. Der dir vielleicht sogar generell fehlen wird. Aber bedenke, Judas, ehrliche Motive. Schwieriges Wort für euch zwei. Was ist ein Motiv? Das ist, weshalb mache ich was? Also ich kann jetzt, machen wir ein Beispiel. Wir haben ja vorher ein Ballspiel gemacht. Also wir haben einen Ball hochgeworfen und mit Wörtern jongliert. Und jetzt hätte ich zum Beispiel zum Matthias, der hat mich geholt, sagen können, oh Matthias, du, wir sind noch nicht fertig, wir spielen hier noch eine Viertelstunde und dann kommen wir mal. Hätte ich sagen können, gell? Also ist jetzt nur ein Beispiel, haben wir ja so nicht gemacht. Ich dachte einfach, es kommt noch ein Lied, dann haben wir noch eine Chance. Aber hätte ich machen können, wenn ich zum Beispiel Angst vor euch gehabt hätte oder wenn ich keine Lust gehabt hätte und lieber Ball spielen wollte. Hätte ich sagen können, du, wir müssen noch fertig spielen. Das wäre kein ehrlicher Beweggrund, warum ich was mache. Ein ehrlicher Beweggrund wäre gewesen, oh Matthias, ich habe so Angst vor den Leuten hier zu predigen, kannst du das nicht übernehmen? Das wäre ehrlich gewesen. Und so war es bei Judas auch. Judas hat die Armen vorgeschoben, um sich selber zu bereichern. Das ehrliche und das unehrliche Motiv, warum mache ich was? Also so der Gedanke, was treibt mich an? Und das ist Gott wichtig. In Apostelgeschichte passiert durch unehrliche Motive, passieren dann nämlich keine guten Dinge. Judas jedenfalls hat das Geld gesehen. Das war ihm wichtig. Und das hatte er vor Augen. Das hat ihn bewegt, das hat ihn angetrieben und hat gemerkt, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann klappt das mit der Kohle, mit Tiritari, was ich hier so drin habe. Also hat er Jesus auch ein Stück missbraucht für seinen eigenen Geldbeutel. Manches Mal ist gut, seine eigenen Motive zu überlegen und zu bedenken, aus welchem Beweggrund heraus mache ich was. Maria hat es aus einer tiefen Liebe und Dankbarkeit zu Jesus gemacht, dass sie ihn mit einem teuren Öl gesalbt hat. Und Jesus hat sich das von dem Judas nicht schlecht machen lassen, weil er diese Tat, die ja quasi in einer Woche kommt, 6 Tage vor dem Passafest, also wo ja kurz bevorsteht, dass er sterben und auferstehen wird, wo diese Wichtigkeit nochmal rausstellt. Und wo es eine Frau ist, wir kennen sie aus einem anderen Evangelium schon, die lieber zu Füßen von Jesus sitzt. Der es nicht so wichtig ist, dass der Beutel vom Judas voll ist, sondern die gerne wissen möchte, du, wie geht es Leben weiter? Wie bringt sich das nach vorn? Was ist dran in meinem Leben? Und sie hat verstanden, wenn diese Liebe von Gott zu mir ins Herz kommt, wenn dieses Verständnis, was Jesus für mich getan hat, in mein Leben kommt, dann verändert mich das. Dazu ist es wichtig, dass wir bereit sind, Mitteldinge in unserem Leben, Mitteldinge sein zu lassen. Mit Mitteldinge meine ich, wir haben Dinge, die brauchen wir als Mittel zum Zweck. Ganz praktisches Beispiel, eine Fahrkarte. Also wer eine Fahrkarte hat, kann sich glücklich schätzen oder ein Ticket oder was auch immer. Gibt es das wahrscheinlich auch online, oder Matthias? Gibt es mittlerweile auch online auf dem Handy so Fahrkarten. Aber wenn man eine Fahrkarte hat, ist das was Tolles. Damit muss man nicht angeben. Und wenn man Geld hat, muss man das auch nicht groß an die Glocke hängen. Es ist Mittel, um Dinge, die für Jesus wichtig sind, einzusetzen. Das macht uns Maria hier in einem guten Beispiel vor. Wir setzen unsere Zeit, unser Geld, wir setzen unsere Geschicklichkeit für ihn ein. Und es ist gut so, dass wir das machen. Wir bringen uns ein in der Nähe Gottes für Jesus, damit andere Menschen ihn kennenlernen, ihn lieben lernen und erfahren, welche Tiefe das ist, was Jesus für uns getan hat. Und die Mitteldinge lassen wir Mitteldinge sein. Wir stellen die nicht in den Vordergrund. Das bedeutet nun nicht, dass man ein Auto haben muss, wo an jeder Ecke total verbeult ist und wo der Motor nur noch auf 2,5 Zylinder läuft. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet, wie viel Zeit investiere ich in meine Mitteldinge. Das heißt, für uns alle ist es wichtig, dass wir regelmäßig im Auto den Pollenfilter oder den Innenraumfilter tauschen. Das muss so sein, sonst niesen wir ja nur noch, wenn wir drin sitzen. Aber die Frage ist, wie viele Tage polieren wir das Blech? Es gibt ja Menschen, die polieren länger an ihrem Auto rum, als dass sie arbeiten. Und genau da fängt es an. Was muss sein und was muss nicht sein? Die Verhältnismäßigkeit des Lebens in Bezug auf meinen Glauben zu stellen. Nicht auf die Uhr zu gucken und es feinsäuberlich abzuwägen, sondern zu überlegen, wo ist es dran, dass ich für Jesus unterwegs bin und wo ist es dran, dass ich mich um die Basics kümmere. Und da sind die Grenzen beim Judas verwischt. Da ist auf einmal etwas, was eigentlich nur Mittel zum Zweck ist, da ist es über Jesus gestanden. Und damit er das richtig rüberbringen konnte, hat er die Armen vorgeschoben. Und die nächste Gruppe, das ist die letzte Gruppe, das sind die damaligen Theologen, die auf das Gesetz wahnsinnig geachtet haben. Und was stellen wir fest bei ihnen? Das kann man ja nachlesen, Vers 10. Da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten. Also das waren die Vorbilder. Das waren die, die im Tempel vorne gestanden sind. Ein Freund von mir, der ein paar Jahre über mir studiert hat, Theologie, hat mal gesagt, Gerd, das sind wir beide, die da stehen. Das hat mich richtig getroffen, weil ich gedacht habe, ich will nie ein Priester und nie ein Schriftgelehrter und nie so ein Levit sein von damals. Naja, das waren die Hauptamtlichen. Und ich bin ja auch so einer, der so Teilzeit hauptamtlich hier ist. Und die haben beschlossen, den Lazarus umzubringen. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Motiv? Also was ist der Beweggrund, warum die den umbringen? Mir ist spontan beim Vorbereiten nur eins eingefallen. Die sind neidisch. Die sind neidisch. Der Neid. Der Neid war da richtig unterwegs bei ihnen. Und der Neid hat so an ihnen gefressen, dass Jesus etwas kann, dass Jesus etwas tut aus Liebe, dass sie gesagt haben, da hilft nur noch eins, wir müssen den umbringen. Was muss für ein grenzenloser Hass in diesen Menschen drin gewesen sein, dass sie so handeln wollten, dass es sie so umgetrieben hat. Dass Neid aufkommt, ist keine Frage. Das kann überall passieren. Das kann bei der Einfachheit passieren, welche Socken andere Menschen tragen, über wie die sich geben, über was die für ein Auto fahren, was die für ein Haus haben, wie die ihren Garten angelegt haben, wie toll die Frau des Nachbarn ist. Man kann sich über alles aufregen und neidisch werden. Und jetzt kommt das Schlimme, man kann so neidisch werden, dass man mit dem Tod des anderen kalkuliert. Und da mache ich jetzt einen Sprung zu 2. Mose 20, da steht, du wirst nicht töten, wenn du an mich glaubst und mir vertraust. Also bringt doch der Neid, bringen doch die Mitteldinge, wenn sie zu wichtig werden, eine Mauer zwischen mich und meinem Heiland. Die schirmen mich doch ab von dem, was Jesus mir geben möchte, was Gott mir anbietet. Und auch Fromme werden dann zum Mörder. Ich habe so überlegt, wo könnten wir als Gemeinde Neid haben? Wo könnte ich das haben? Also vielleicht, das ist jetzt Theorie, das ist nicht wirklich so, vielleicht könnte ich neidisch sein auf jemand meiner Kollegen, wo die Gemeinde größer ist. Oder wo die herzlicher miteinander umgehen. Oder. Ich könnte neidisch sein. Also die Möglichkeit besteht, dass das in mich hineinkommt. Und dass mich das anfrisst und dass mich das vielleicht sogar richtig anpackt. Und es gibt nur eins, wo das hin muss, nämlich zu Jesus. Der Neid und die Geldsucht und alles, was wichtiger wird wie Jesus, das muss zu Jesus und das ist enorm wichtig, dass er das vergibt. Da gehört es hin. Und wenn wir uns alle miteinander Jesus öffnen, dann haben wir genügend Möglichkeiten, ihm zu danken, so wie Maria. Wenn er uns die Augen öffnen darf, dann brauchen wir nicht neidisch sein, sondern dann dürfen wir in seiner Gegenwart einfach dankbar sein. Dann darf er uns alles geben, was wir wirklich brauchen. Es ist schon einige Zeit her, da habe ich mit einem Freund jemanden besucht, der auch sehr vermögend ist. Nicht war, sondern ist. Der eine Tiefgarage voll cooler Autos hat. Der einen Zaun hat um sein Haus rum, hammergroß. Und er hat uns was zu trinken gegeben und wir konnten miteinander reden. Und irgendwann habe ich gemerkt, reiche Menschen haben auch Probleme. Sie müssen gucken, dass sie ihren Reichtum zusammenhalten. Sie müssen Geld dafür ausgeben, dass ihnen das nicht flöten geht. Und sie sind genauso neidisch, weil, okay, der Mann hatte ein Lambo in der Garage stehen und einen coolen BMW und weiß ich noch was alles. Hab's mir nicht gemerkt, aber die beiden, die haben halt gebollert. Und er musste darauf aufpassen. Er hat Sicherheitspersonal angestellt. Und ich bin so nach Hause gegangen und habe zu Susanne gesagt, Mann, bin ich froh, dass wir Tag und Nacht unsere Haustüre offen lassen können. Bei uns lohnt es sich nicht einzubrechen. Außer Schulden gibt es bei uns nichts. Doch alte Autos, die keiner will. Es darf uns auch zu einer Dankbarkeit führen, dass Gott uns ein Leben geschenkt hat, wie wir das haben. Wir dürfen ihm zutiefst dankbar sein und ihm das Beste aus unserem Leben geben, was wir haben. Wir brauchen nicht neidisch zu sein, wenn wir Jesus haben. Er gibt dir genug. Amen. Ich möchte nur ein Gebet sprechen. Herr Jesus, das war jetzt echt komplex, was du da erlebt hast bei diesem tollen Essen. Danke, dass wir das einfach so nehmen können, wie du uns das aufgeschrieben hast lassen. Heiland, lass uns dankbar zu dir werden für die unwahrscheinlich tiefe Tat, dass du für uns gestorben und auferstanden bist aus Liebe, damit wir freien Zugang haben zu neuer Himmel und neuen Erde. Danke für dieses super Geschenk. Danke für dieses Nahesein bei dir. Herr, durchström du uns jetzt mit deiner Liebe und mit deiner Vergebung. Nimm du allen Neid aus unserem Herzen, allen Streit, allen Hass, allen Zorn, alles, was uns von dir trennt. Nimm du das aus unserem Herzen heraus. Und mach du uns bereit, dass wir ganz in deine Gegenwart kommen können, damit wir mit dir Abendmahl feiern können. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Amen.